Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
Herzlich willkommen zum Abgefahren-Podcast. Heute ist der Abgefahren-Podcast unterwegs und zwar in Duisburg. Ich bin bei richtigen Abenteurern gelandet, nämlich bei meinem Gesprächspartner, dem Uwe. Hallo Uwe.
Hallo, ich grüße dich.
Schön, dass das geklappt hat und du dir die Zeit nimmst und fangen wir vielleicht erstmal so ein ganz klein bisschen bei euch an. Ihr habt ja eine tolle Südamerika-Reise gemacht, da kommen wir gleich drauf und habt auch einen Film darüber veröffentlicht. Aber wer ist ihr? Also kannst du mal kurz sagen, wer ihr seid?
Ja, wir sind nach der Südamerika-Reise jetzt zu fünft. Wir waren zu viert unterwegs. Das ist also Sandra, meine Frau, mein ältester Sohn Luca, der war zum Zeitpunkt der Reise 6 und mein zweiter Sohn Felix, der war zum Zeitpunkt der Reise 6 Monate alt. Und ich natürlich.
Okay, ja, schön. Und ihr seid eben zu viert gefahren und da kommt auch der Name her.
Genau, 4x4 Rädern, passt dann natürlich irgendwo. Klar, der Titel, den gibt's auch schon mal ähnlich so, weil irgendwo, ne, wenn man im Auto unterwegs ist mit 4 Rädern und 4 Leute drin sitzen, kommt man schnell auf die Idee. Der Oscar, wie gesagt, der ist ja in Paraguay entstanden und ja, wir überlegen jetzt, ob wir den Titel noch ein bisschen umbenennen müssen. Nicht vom Film, aber ob wir uns umbenennen.
5x4 Rädern oder?
4x4 Rädern, 2.1, keine Ahnung, also, wir sind okay. Überlegen. Ja, wir haben noch keine gute Idee gefunden. Vielleicht kann ja jemand einen Vorschlag machen.
Ja, super, okay. Und du hast schon gesagt, ihr wart unterwegs und wir sind ja in einem Camping-Podcast und da habt ihr jetzt nicht irgendwie eine Flugreise gemacht und schöne Hotelübernachtungen. Ihr habt die Reise mit einem Expeditionsmobil gemacht und kannst du uns das ein bisschen beschreiben?
Ja, also Sandra hatte von Anfang an geplant, die Panamericana zu fahren, von Norden nach Süden oder umgekehrt. Das war uns natürlich klar, dass das am besten mit einem Wohnmobil geht. Unser eigenes Wohnmobil, was so ein klassisches weißes Wohnmobil ist mit Alkoven.
Alkoven, wichtig.
Ja. Hätte
das ist ein interner Gag bei uns. Ich habe ein Alkoven-Wohnmobil und die anderen beiden nicht und wir machen da immer Späße drüber.
Ja, da gibt's ja auch lustige Namen für diese Wohnmobile. Auf jeden Fall haben wir dann überlegt, ja, das passt nicht so ganz, weil wir kommen von der eigentlichen Landstraße nicht runter oder Autobahn, können keine schönen Wege fahren, also haben wir uns nach einem Expeditionsmobil umgeguckt und dieses Expeditionsmobil war dann ein Iveco von 1995 von der italienischen Armee umgebaut. Und witzigerweise war der Mann, der das umgebaut hat, auch in der Planung für eine Südamerika-Reise, konnte das aus familiären Gründen aber nicht dann machen und hat es an eine Familie in Norddeutschland verkauft. Der war das Wohnmobil dann zu klein, wir haben es gekauft, haben es komplett von innen renoviert, von außen haben wir es so gelassen, wie es war. Und wir haben uns eben dafür entschieden, weil das eben alles relativ einfach zu reparieren ist. Technik 95 heißt keine Elektronik, kein CAN-Bus, nichts, was besonders kompliziert ist. Und das hat sich dann auch als perfekt rausgestellt.
Okay, und ich habe gesehen, der war ungefähr 6 Meter lang, ne? Also und hatte Allrad, richtig?
Genau, der hatte Allrad, 6 Meter lang, ist auch richtig 4,8 Tonnen. Wir sind aber eigentlich immer mit geschätzten 5,5 Tonnen gefahren, weil wir hatten natürlich jede Menge Equipment dabei und 6 Meter ist nicht viel, wenn man das mit Fahrerhaus rechnet. Ja. Und wir hatten natürlich alles fürs Baby mit, inklusive Kinderwagen, Fahrräder. Und das hat dann irgendwann zu einem Gesamtgewicht von 5,5 Tonnen voll beladen geführt. Interessiert aber in Südamerika nicht wirklich jemand.
Das glaube ich gern, ja. Okay, kommen wir zur Reise. Ihr seid gestartet ihr habt das Wohnmobil verschifft und genau. Seid eben hinterher geflogen.
Ja, wir haben so das von Belgien verschifft, von Antwerpen, weil das für uns sehr günstig liegt, also wesentlich günstiger als Hamburg oder Bremerhaven. Mhm. Und haben das nach Buenos Aires verschifft. Warum Buenos Aires? Weil Buenos Aires für uns günstig lag. Wir hätten es auch nach Montevideo verschiffen können. Aber dann hätten wir wollten erst nach Feuerland und also Richtung Süden. Und deswegen haben wir uns für Buenos Aires entschieden. Und der Vorteil ist natürlich in Buenos Aires, wenn es etwas später kommt, was auch passiert ist, also wir haben eine Woche auf das Wohnmobil gewartet, dann kann man eben viel machen in Buenos Aires, was in Montevideo sich als wesentlich schwieriger herausstellt.
Okay. Ja, spannend. Also ihr seid gestartet in Argentinien, in Buenos Aires und dann ging es Richtung Feuerland.
Genau, die ganze Küste runter. Argentinien, also jedes Land hat irgendwo seine Highlights in Südamerika, das war uns klar. Und Argentinien ist für seine Tierwelt besonders bekannt, für große Tiere. Also wenn man Robben, Seelöwen, Wale, Pinguine, Papageien mag, dann ist man in Argentinien genau richtig. Das findet man alles an der Küste. So nah, dass ich also den Pinguin theoretisch auf den Kopf, über den Kopf streicheln könnte oder den Seeelefanten anfassen kann. Macht man natürlich nicht, aber das ist in Argentinien ganz toll. Und wir sind dann runtergefahren bis nach Patagonien, Feuerland.
Okay. Und ihr seid dann wie weiter? Also ihr seid Feuerland gehört noch zu Argentinien oder ist es schon
Chile? Man fährt dann kurz durch Chile, dann wieder ist man wieder in Argentinien, also im eigentlichen Feuerland, was an Richtung Antarktis liegt, das ist Argentinien. Da sind wir geblieben. Wir hatten riesen Glück mit dem Wetter. Das, man kann ja im Sommer da 5 Grad haben, minus 5 Grad, 20 Grad. Wir hatten 20 Grad, sind im T-Shirt rumgelaufen. Hat natürlich unheimlich Spaß gemacht, weil dann macht das Ganze natürlich noch mehr Spaß, als wenn man da in Regenjacke und Windjacke rumlaufen muss.
Ja.
Und sind dann rüber nach Chile und sind dann auf die eigentliche Panamericana gefahren.
Weil da, wo ihr die Küste runtergefahren seid, dann in Argentinien, da verläuft die Panamerikaner
nicht. Das ist nicht die Panamerikaner.
Ja, im Prinzip nur in Anführungszeichen von Norden nach Süden verläuft.
Richtig, an der Pazifikküste.
An der Pazifikküste,
ja, genau. Und da sind wir Chile hochgefahren bis Richtung Bolivien.
Eine Sache fällt mir noch ein, wo du Tierwelt sagst, im Film, den ich natürlich sehr empfehlen kann, machen wir auch gleich noch, da kommt eine lustige Szene vor, warum man nicht bei Pinguinen übernachten sollte.
Ja, das wussten wir nicht, das kommt, wird auch in dem Film erzählt, Pinguine schlafen scheinbar nicht oder zumindest nur kurzzeitig und wir haben direkt am Meer übernachtet an einer oder in der Nähe einer Pinguinkolonie. Und wir konnten einfach nicht einschlafen, weil die ganze Zeit geschnattert haben. Am Anfang war das natürlich unheimlich süß. aber das Problem war, wir konnten auch nicht wegfahren, weil ich nichts gesehen habe. Es war stockfinster. Und ich hatte natürlich Angst, dass ich irgendwie einen Pinguin überfahren würde. Und ja, deswegen haben wir dann die ganze Zeit in der Pinguinkolonie übernachtet.
Also zumindest habt ihr da gesessen und euch irgendwie beschäftigt, weil schlafen wahrscheinlich.
Ja, nee, schlafen. Den Kindern macht das nichts. Sie haben natürlich geschlafen.
Ja.
Wir waren sehr lange wach und haben nur kurze Schlafphasen gehabt. Aber als Eltern ist man das ja gewohnt.
Das stimmt, das stimmt. Wie immer quasi. Ja, okay. Ja. Dann seid ihr von Chile die Küste hochgefahren bis Bolivien. In Bolivien, was oder in Chile, was das war aus deiner Sicht, was ist das Highlight in Chile? Was kann man da Besonderes sehen?
Also die Strände in Chile. Also ich habe selten, sieht man Strände, die haben wir, die 10 Kilometer lang sind, wo man alleine ist. Das kennt man hier in Europa nicht, die man auch befahren kann. Das ist wirklich toll. Die Natur, die Weite, die man natürlich auch in Argentinien hat, logischerweise. Aber in Chile haben uns wirklich diese Strände, wo wir waren, sehr begeistert. Da wären wir auch gerne länger geblieben, aber wir waren natürlich immer in gewisser Weise unter Zeitdruck. Weil wir jetzt nicht wie manche Südamerika-Reise, die haben ja ein Jahr Zeit. Dann kann man natürlich überall mal das Ganze ausdehnen. Und wir fanden es immer schade, wenn wir die Strände verlassen mussten.
Okay. Und von Chile ging es nach Bolivien, hast du gerade schon gesagt. Ich erinnere mich daran, dass ihr da eine Kupfermine, glaube ich, warst.
Ja, Bolivien liegt ja allgemein sehr hoch.
Ja.
Wir waren da in verschiedenen Städten, die liegen alle um die 2500, 3000 Meter hoch. Und diese Mine, das ist so ein Silber, ein Berg, wo Silber abgebaut wird und andere hochwertige Materialien. Da sind wir auch also zu der Mine gefahren. Wir sind nicht in die Mine rein, das durften wir nicht mit den Kindern. Wir haben aber Leute getroffen, die da drin waren. Da waren auch Deutsche drin, sogar Bergbauingenieure und die haben wir danach noch getroffen, nach der Besichtigung. Und die haben wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil eben da gesprengt wird nach Lust und Laune, ohne System. Und man wundert sich, dass so wenig passiert. Aber es war für uns schon sehr spannend, sowas mal zu sehen, live zu sehen, weil man das wirklich nur aus Dokumentationen kennt.
Es kommt im Film auch vor, also jeder, der den Film sich anguckt, der wird das dann auch nochmal genauer sehen. Aber es sieht auch schon, also sagen wir mal so, Thema Umweltzerstörung ist dann da auch schon deutlich sichtbar. Ne?
Natürlich, also vor allen Dingen in Bolivien ist das Thema Umwelt sowieso extrem schwierig, weil es gibt keine richtige Müllabfuhr, außer in den Großstädten. Und also ich habe selten so viel Müll am Straßenrand gesehen wie in Bolivien. Das macht einen natürlich dann sehr traurig, weil wir selber, wir hatten ja Babywindeln und alles, wir haben die teilweise 3-4 Tage mit uns rumgefahren, weil ich das einfach nicht kann. Ich kann nichts aus dem Fenster schmeißen, das mache ich auch in Deutschland nicht. Und dann sieht man eben die Leute, den Kofferraum aufmachen und alles im Straßenrand hinpfeffern. Aber das ist eben Bolivien. Das gibt es in vielen anderen Ländern der Welt auch, diese Problematik, und die macht einen natürlich dann so ein bisschen nachdenklich.
Ja, absolut. Was würdest du sagen, das war ja jetzt so ein bisschen negativ, Bolivien, was würdest du sagen, ist das Highlight dann in Bolivien gewesen
aus deiner Sicht? Bolivien ist trotz dieser Umweltproblematik, auch mit der Mine, mit dem Abbau und der Umweltverschmutzung, mein Lieblingsland. Also weil da sind so viele Highlights hintereinander, das heißt die Atacama-Wüste, auf dem Salzsee haben wir übernachtet, im Urwald waren wir in Bolivien, wir sind die Todesstraße entlang gefahren, also da gibt's noch viel mehr, also Bolivien hat mich einfach begeistert, auch von den Menschen, vom Essen, also wenn man aus Argentinien nach Bolivien kommt, dann ist das so, als wenn man, ja, wenn man von McDonald's in ein Ein-Sterne-Restaurant geht. Ja, also Argentinien ist sehr traurig eigentlich so vom Essen, muss ich sagen. Also wir hatten uns sehr gefreut auf Argentinien, aber das, was man so im Kopf hat, das also Argentinien, für uns ist das ja so das Land mit den tollen Steaks und Rindern und Ähnlichem. Wenn man gerne Steaks isst, dann freut man sich, aber diese Sachen werden alle exportiert. Da ist nichts. Also man kann das kaufen, natürlich in speziellen Läden, aber prinzipiell hat Argentinien auch eine schwere Wirtschaftskrise, was wir gemerkt haben. Und das ist in den Supermärkten, fällt das sehr auf. In Bolivien dagegen ist alles schön bunt. Man kriegt alle Früchte, die man sich vorstellen kann. Es ist wesentlich günstiger als in Argentinien auch. Und wir haben uns da sehr wohl gefühlt.
Ja, schön. Okay. Bolivien, wenn ich richtig notiert habe, ging es dann weiter nach Brasilien. Ihr habt dann im Prinzip den Bogen gemacht, wieder zurück zur Atlantikküste, ist das,
genau, wir so wollten, sagen? Wir wollten eigentlich erst durch Paraguay, sind aber dann, oder direkt durch Paraguay, durch die Pampa, sind aber dann über das Pantanal gefahren. Und das war eigentlich mit einer unserer besten Entscheidungen, weil die Tierwelt im Pantanal, so etwas haben wir persönlich noch nie gesehen auf unseren Reisen. Also das ging da bis dahin, dass die Krokodile auf der Straße lagen. Wir haben blaue Aras gesehen, die total selten sind. Wir haben alle möglichen Vogelarten, Tukane, Wasserschweine. Es lief alles wirklich über diese eine Straße, die durch das Pantanal führt. Und das hat uns wirklich begeistert. Bis auf die Mücken. Die haben uns in den Wahnsinn getrieben. Okay. Weil wir hatten auch weder vorne noch hinten eine Klimaanlage. Und das heißt, wir hatten eine Luftfeuchtigkeit immer von 100% im Fahrzeug.
Ja, okay. Das ist dann natürlich schwer auszuhalten ohne Fenster auf, ne?
Das ist schwierig, genau. Fenster auf heißt ja, klar, wir hatten Mückengitter, aber die sind irgendwie doch reingekommen, weil man musste die Tür mal irgendwie aufmachen. Und wir hatten einmal 27 Mücken im Fahrzeug. Das werde ich nie vergessen.
Ja, das ist schon, habe ich auch mal in Kanada erlebt, sowas, also vielleicht ähnlich oder, genau, das ist schon krass manchmal, wenn man da sowas dann erlebt, ne, die dann auch durch Hosen durchstechen und so,
ist auch keine Hose. Genau, das ist im Amazonas genauso gewesen, als wir da waren, also die haben mich durch das Hemd gestochen.
Ja, okay. Jetzt seid ihr nicht komplett irgendwie ins Amazonasgebiet gefahren, oder?
Nein, wir sind dann raus, im Prinzip nach Paraguay.
Das ist nach Süden wieder.
Genau, und dann zu den Wasserfällen, Iguazu, und von da aus dann nach Uruguay und dann nach Montevideo. Und dann ging es wieder zurück.
Okay. Wie lange wart ihr insgesamt unterwegs?
Knapp 4 Monate.
4 Monate, weil ihr es eben nicht so gemacht habt wie andere, dass ihr euren Job geschmissen habt, euer Haus aufgegeben, Freunden gewunken Haushalt verkauft.
Richtig, ja, das machen ja viele, oder die haben eben eine Basis zu Hause, die weiterarbeitet, vielleicht eine Firma. Ich bin ja eine One-Man-Show, sagt mal meine Frau auch. Und ich habe weitergearbeitet, ich arbeite im Social-Media-Bereich, das geht ganz gut, und Marketing, habe natürlich viel vorbereitet auch, wobei mein Hauptjob im Sommer ist, das ist der Vorteil, weil ich eigentlich auch in der Kinobranche arbeite noch und das kann ich im Sommer machen. Deswegen finden unsere längeren Reise immer im Winter statt.
Also im europäischen Winter dann?
Ja, genau, im europäischen Winter. Also wir können gut verreisen zwischen Oktober und März.
Und das macht natürlich die Südhalbkugel dann wieder attraktiv.
Genau, ne? Das würde jetzt auch für Südafrika, wir haben das ja auch in Australien 6 Monate gemacht, da genau das Gleiche.
Ja, cool. Okay, Also 4 Monate und ich habe ab und zu mal dein Navi eingeblendet gesehen, da sah man so eine Kilometerzahl. Kannst du ungefähr sagen?
24.000 Kilometer.
Boah, in 4 Monaten?
Ja.
Da habt ihr aber gut Strecke gemacht.
Nach deutschem Verhältnis wäre das gar nicht so viel. Oder ein guter Vertreter, sage ich jetzt mal, der vielleicht 50 fährt im Jahr oder 60.000.
Ja, ja.
Aber man muss ja berechnen, in Südamerika, wir haben für teilweise für 100 Kilometer 3 Stunden gebraucht oder 4 Stunden, je nach Strecke.
Mhm.
Und dann sieht man die 24.000 Kilometer in ganz anderen Dimensionen. Ja, oder in Feuerland zum Beispiel war der Seitenwind so stark, dass ich mich so ans Lenkrad festgekrallt habe auf der Landstraße, dass die Hände schon ganz schwitzig wurden.
Mhm.
Weil wir immer so einen Seitenwind hatten. Ich habe gesagt, wenn ich das Lenkrad loslasse, fahren wir in der Sekunde in den Graben.
Ja, ja, also natürlich andere Herausforderungen, so fahrerisch, ne?
Ja,
ganz klar.
Ja,
ja. Ja. 24.000 Kilometer. Das ist nicht, boah, also würdest
sportlich.
Du das, sehr, sehr, ja. Würdest du das nochmal so machen? Also man sieht natürlich, mehr unterschiedliche Sachen, aber man hat natürlich im Detail dann etwas weniger Zeit.
Also, wenn ich die Alternative habe, meinen Job aufzugeben.
Ja, die meinte ich nicht, sondern wenn du jetzt wieder 4 Monate
ja,
Zeit hättest.
So machen. Ja, haben wir,
wieder.
Oder haben wir immer so gemacht.
Okay.
Also die Australien, wir waren 6 Monate Australien, Neuseeland, Tasmanien und Asien. Da haben wir ähnliche Kilometerleistungen gehabt.
Ja.
Also das haben wir immer schon so gemacht. Wir waren jetzt gerade in Costa Rica mit dem Jeep unterwegs, mit dem Allrad-Jeep. Und auch da sind wir, haben wir auch teilweise für 100 Kilometer 3 Stunden gebraucht, aber wir sind eben viel gefahren. Wir sind von Süden nach Norden, von Westen nach Osten und das wir bleiben nicht so gerne länger an einem Ort. Also sagen wir so 2 Wochen Malediven wäre jetzt nicht so unser Ding.
Ja, okay. Jetzt habt ihr ja immer übernachtet, da braucht man ja keinen Campingplatz oder irgendwas, insbesondere nicht mit einem Expeditionsmobil, weil das ja recht autark ist.
Genau, komplett eigentlich, ja.
Genau. Hast du dir da irgendwie vorher Gedanken gemacht? Guckt man da, gibt's da so Outback-Apps
ja,
oder was?
Genau.
Oder fährt man einfach irgendwo hin und sagt, ach, hier kann ich stehen bleiben und wundert sich dann, dass die Flut kommt?
Es gibt Leute, die das so machen.
Ja.
Die bewundern wir immer in gewisser Weise, weil ich das für schwierig empfinde, gerade wenn ich mit Kindern unterwegs bin.
Ja.
Wir haben das ein bisschen aufgeteilt. Meine Frau ist der Navigator und sie liest sehr gerne in Reiseführern.
Mhm.
Das tue ich nicht. Ich kümmere mich darum, dass das Fahrzeug fährt.
Mhm.
Und das haben wir super, das funktioniert wirklich super schon seit eh und je. Wir ergänzen uns da auch sehr gut. Und wir haben immer den iOverlander benutzt als Übernachtungs-App. Das ist eine super App, muss ich wirklich sagen, wo Overlander ihre Übernachtungsplätze eintragen auf der ganzen Welt.
Mhm.
Und das kann man mit verschiedenen Navigations-Apps verbinden. Und dann führt die ein zu dem Punkt. Also ich sag mal, ich will jetzt in der Nähe von Santiago de Chile übernachten, dann gebe ich das ein. Und dann sagt er mir, am Strand, da, da und da, oder ja gut, Santiago de Chile liegt nicht am Strand, aber da, da und da ist eine gute Übernachtungsmöglichkeit.
Hm.
Das haben wir bestimmt zu 50% genutzt und waren immer sehr zufrieden mit den Übernachtungsplätzen. Und wir waren im Endeffekt ja auf 3 Campingplätzen in der Zeit.
Hm.
Den Rest haben wir autark gestanden und haben uns das Wasser an Tankstellen geholt oder aus Flüssen, je nachdem. Also in Patagonien oder Feuerland kann man sich ja das Wasser problemlos aus dem Fluss holen oder aus dem See.
Hm.
In Bolivien sollte man natürlich da lieber die Finger von lassen.
Weil man nicht weiß, welche Mülldeponie weiter nördlich oder so liegt.
Genau, wir haben das ja auch in unseren Wasserfiltern gesehen, wie
dann
verschmutzt ist.
Aha.
Genau bei der Dieselqualität genau das Gleiche. In Bolivien ist der Filter uns dann komplett zugesetzt. In Chile war das schon, in Chile. Also die Qualität ist sehr unterschiedlich in den Ländern.
Ja, ja, okay. Okay, also diese App iOverlander ist sozusagen das Park4Night der Expeditionsmobilfahrer.
Genau, ja. So kann man es sagen. Park4Night benutzen wir ja auch im Europa.
Das
ist eine super App.
Ja, ja, genau. Ja. Jetzt sind das ja Länder. Ach, ich bleib noch mal kurz bei dem Thema. Ich habe mir noch Navigation aufgeschrieben. Jetzt habe ich gesehen, du hast so ein Navigationsgerät gehabt. Also ich weiß nicht, Garmin
war das, ja.
Garmin. Benutzt man dann so eine ganz normale Garmin-Camper-Navigation und funktioniert das gut? Oder?
Das war Garmin-Camper, also extra für Camper. Aber es gibt einen Slot für Karten. Und ich hatte mir extra eine Südamerika-Karte besorgt. Deswegen hatte ich dieses Navigationsgerät ausgewählt.
Ah, weil es einen Slot hatte.
Es gibt sehr wenige Camper, die für Südamerika sinnig sind.
Aha.
Also TomTom und so bietet das, soweit ich weiß, gar nicht an.
Mhm.
Und wir waren damit sehr zufrieden. Natürlich fehlen da viele kleine Straßen. Die sind nicht drauf, aber das kann man sich ja alles offline runterladen, als Offline-Karten. Mhm. Und wir haben dann, also die grundsätzliche Navigation findet über Garmin statt bei uns immer noch. Ich liebe dieses Navigationsgerät, das wird auch ins neue Fahrzeug kommen. Und wir haben dann eben über Maps.me oder wie sie, gibt's ja verschiedene andere noch, holen wir uns dann die Offline-Karten für die genaue Navigation.
Aha, okay, ja. Ah, okay. Jetzt sind das ja Länder, wenn ich da jetzt so dran denke, mit meinem begrenzten Horizont, dass ich denke, oh, also das Thema Sicherheit sind ja arme Länder, wenn man da jetzt mit so einem Expeditionsmobil auffährt, irgendwie, das weckt ja vielleicht nicht nur die guten Geister. Thema Sicherheit, war das ein Thema für euch, ja, oder
immer schon,
seid natürlich ihr die ganz coolen?
Nein. Man macht sich ja immer Gedanken, wenn man das Fahrzeug verlässt. Also nicht nur in Südamerika, weil auch in Deutschland oder in Italien kann mir die Scheibe eingeschlagen werden. Wir haben uns da sehr gut drauf vorbereitet, soweit wir konnten. Wir wussten natürlich, dass die Scheiben, die waren schwer zu erreichen, weil es sehr hoch war. Die Tür war gut gesichert. Die konnten wir von innen sichern, nochmal zusätzlich mit dem Riegel. Mhm. Und wir sind dann im Prinzip durch unseren Durchstieg zum Fahrerhaus. Wir hatten ja eine Verbindung zum Fahrerhaus. Mit einem Sicherheitsschloss immer rausgegangen. Wir sind nie durch die Tür rausgegangen. Also wir haben das immer von innen gesichert. Also man hätte die Scheibe aufflexen müssen, um da reinzukommen. Das Fahrerhaus hatten wir auch nochmal zusätzlich mit Hickey-Schlössern gesichert. Das heißt, wenn ich die Scheibe einschlage von der Beifahrertür, kriege ich die Tür nicht auf. Das hat sich in Valparaiso dann auch Gott sei Dank bewahrheitet, unser Sicherheitskonzept. Da wurde uns die Seitenscheibe eingeschlagen. Wir hatten noch eine Panzerglasfolie über die Scheibe gemacht. Das heißt, die ist nicht zersplittert, sondern hat sich nur nach innen gebogen, wie so eine Windschutzscheibe. Derjenige, der das gemacht hat, wollte dann die Tür öffnen, hat dabei den Pin abgerissen von der Tür, kam nicht rein, weil das Hickey-Schloss nicht aufgekriegt hat und konnte nur Sachen rausziehen und hat sich dabei noch verletzt an den scharfen Kanten der Seitenscheibe. Also das ist für uns immer ein wichtiges Thema und da kommen wir ja gleich noch drauf, auf das neue Fahrzeug, da umso mehr.
Okay, ja. Ich habe gesehen, Panamericana, meine ich, wäre es gewesen, die hatte eine Unterbrechung und da musstet ihr eine Fähre fahren und das kommt im Video vor einfach oder im Film vor und da habe ich gesehen, dass da auch ein anderes Wohnmobil auf die Fähre gefahren ist und ich meine, ein deutsches Kennzeichen erkannt zu haben aus Heidelberg und da habe ich mich so gefragt, ist das so, dass ihr da viele Deutsche getroffen habt? Wir gelten ja als reisefreudiges Volk.
Ja, doch. Also Deutsche trifft man ja wirklich überall. Es gibt so Hotspots, habe ich irgendwie das Gefühl. Also, Neuseeland gehört dazu. Aha. Ich glaube, Kanada auch. Entschuldigung. Aber wir haben auch da natürlich Deutsche getroffen. Und auch deutsche Auswanderer, also die in, wir haben zum Beispiel einen Lachszüchter, der in Alaska lebt, getroffen. Der ist die Panamerika von oben gefahren mit seinem Wohnmobil.
Ja, okay.
Der meinte dann so, wir waren so begeistert von den Wahlen und der so, habe ich jeden Morgen, meinte er. Wenn ich das Fenster aufmache, dann waren wir natürlich ganz neidisch.
Ja, okay.
Also man lernt wirklich coole Leute kennen und ganz witzig war am Schluss, haben wir zwei Duisburgerinnen kennengelernt, zwei Frauen, die hatten sich ein Sabbatjahr genommen und wir sind angekommen in Montevideo auf dem Campingplatz und die sind losgefahren.
Ah, ja.
Und mit denen sind wir heute noch befreundet.
Ah ja, cool. Und die hatten auch eine schöne Reise dann.
Ja.
Ja, okay. Auch mit dem Wohnmobil oder sind die?
Die waren mit dem Pickup mit Aufsetzkabine
unterwegs. Okay. Ja, okay.
Also wirklich witzige Sachen, muss man wirklich sagen.
Jetzt haben wir schon viel den Film angeteasert. Kannst du ein paar Worte dazu sagen? Also habt ihr, oft ist das ja so, dass Leute eben so eine Reise machen und von Anfang an eben denken, okay, da machen wir einen Film draus und dann gibt es so ein richtiges Storyboard, wo dann, weiß nicht, an irgendeinem Morgen die Gattin leicht bekleidet die Tür aufmacht und Kaffee trinkt oder so. Wie wir das auch aus vielen YouTube-Videos kennen. War das bei euch auch so? Hattet ihr das auch von Anfang an vor?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe immer viel gefilmt schon auf den anderen Reisen.
Ja.
Und jetzt hatte ich mir extra eine Drohne gekauft, weil ich wusste, da habe ich viel Platz zum Fliegen. Und daraus sind 27 Stunden Filmmaterial entstanden. Das guckt sich kein Mensch zu Hause privat an. Der guckt sich einen Drohnenflug 30 Minuten an.
Ja, stimmt.
Und dann habe ich mich mit einem Freund zusammengesetzt, mit dem ich auch in meinem Kino zusammenarbeite und der Trailer für mich macht. Und er meinte, komm, wir schneiden das zusammen und dann macht das viel mehr Spaß zum Gucken.
Aha.
Und dann haben wir am Schluss festgestellt, das ist ja gar nicht so schlecht. Und haben es dann testweise bei mir im Kino aufgeführt. Also in dem Open-Air-Kino in Krefeld. Und wir hatten das zweimal ausverkauft. Ich habe natürlich den lokalen Vorteil, weil das ist mein Kino. Ich kann natürlich ganz anders Werbung machen, als wenn es jetzt in München läuft.
Ja.
Aber ich spiele immer schon Reisefilme. Ja, ich habe also Filme wie Anderswo, Weit, Expedition Happiness sind alle bei uns gelaufen. Wir haben da unser Publikum für. Und ja, der Film ist gut angekommen. Obwohl man sagen muss, dass der Film eben nicht dieses Storyboard hat, sondern dass der Film, das ist ein Urlaubsfilm eigentlich. Ne? Also wir sagen doch am Anfang, Reisen macht Spaß. Und darum geht's eigentlich. Das soll einfach zeigen, viele Leute haben Angst davor mit kleinen Kindern. Sicherheitsaspekt hast du gerade gesagt. Nach Südamerika, wie kannst du mit einem 6 Monate alten Kind fahren? Ja, geht. Kein Problem. Ja, wir haben das alles gut gemeistert. Und ich sag sogar, umso jünger, umso besser, weil dann rennen die nicht weg und dann hat man nicht so Probleme. Also wir sind ja auch mit 6 Wochen alten Kindern von uns schon auf längeren Touren gewesen.
Ja.
Das war absolut problemlos. Und ja, wie gesagt, daraus ist der Film entstanden. Und das ist eben nicht die klassische Doku, wo jetzt der Töpfer vorgestellt wird aus Santiago de Chile oder der Buchmacher aus weiß ich nicht wo, sondern bei uns geht's einfach nur um die Familie, um schöne Aufnahmen und die Länder kennenlernen.
Ja, ja.
Darum geht's.
Ja, also ich habe den Film 3-mal, glaube ich, geguckt.
Ja, und, das freut uns.
Es sind wirklich tolle Aufnahmen dabei, muss ich also wirklich sagen. Auch, also ich erinnere mich beispielsweise an diese Wahlaufnahmen, die du auch mit der Drohne gefilmt hast. Also wie nah das dann auch wirklich zu eurem Wohnmobil ist, das sieht man dann, so ein ganz kleines Wohnmobil und so ein Riesenwal da irgendwie, der da so in der Lagune, würde ich jetzt mal so sagen, da so ein bisschen rumdümpelt und da mit seinem Nachwuchs spielt. Also und viele andere Aufnahmen, die ihr da drin habt, also ist schon auf jeden Fall sehr realitätsnah so, also ist eben nicht so gekünstelt.
Es ist irgendwie nicht gestellt, so klar. Also
genau,
ich will jetzt nicht andere Dokus schlecht reden, aber es ist eben so, wenn ich jetzt ein Storyboard habe und ich sage, ich möchte, dass der Wagen in der Wüste an mir vorbeifährt, dann muss ich ja dahin fahren, die Kamera aufstellen, wieder zurückfahren und an der Kamera vorbeifahren. Also ich fahre 2-mal die Strecke. Das gibt's bei uns nicht, nicht einmal. Also als wir stecken geblieben sind, habe ich keine Kamera aufgebaut und habe das gefilmt, weil da war ich viel zu nervös. Als wir am Strand an der Flutkante eingesackt sind, auch da nur Fotos gemacht schnell. Das andere bauen dann in Ruhe noch ihre Kamera auf und dokumentieren das Ganze.
Ja, genau.
Finde ich auch gut, mag ich auch sehr gerne diese Filme, haben wir auch selber schon gespielt. Aber bei uns ist eben, das ist wirklich der Urlaubsfilm, der zum Kinofilm wurde.
Ja.
Ne? So kann man es einfach sagen.
Ja, schön. Ja. Ich habe gesehen, ich glaube zeitgleich, ihr wart 2018 unterwegs, oder?
2017, 2018, über den Jahreswechsel.
Ich habe gesehen, dass, ich glaube zeitgleich gab es eine andere Sache, die man auch bei YouTube findet, Zeitreise heißt das, die auch in Südamerika rumgefahren sind. Ist das so? Sind das Leute, die ihr Kontakt habt? Oder jetzt auch Hippie Trail zum Beispiel? Sind das Leute, zu denen ihr Kontakt habt?
Nein.
Ist das so eine verschworene Gemeinschaft? Die waren übrigens schon bei uns, Hippie Trail.
Ja. Ja. Nee, den Blog gucke ich mir mal gerne an. Die sind ja gerade in Indien, habe ich gesehen.
Genau, ja.
Und das Buch habe ich auch gelesen, also das Südamerika-Buch von denen.
Die Doku gesehen wahrscheinlich.
Ja, genau. Das hat man sich natürlich alles angeguckt.
Ja.
Das ist natürlich eine verschworene Gemeinschaft schon. Ich würde jetzt mal sagen, wir gehören nicht dazu. Also wir sind zwar mit gewissen Leuten in Kontakt. Wir waren gerade jetzt bei einem Bekannten, der fährt in 2 Wochen oder verschifft sein Wohnmobil nach Südamerika für ein Jahr. Der hat uns gerade jetzt beim Wassersystem geholfen.
Aha.
Also wir kennen schon einige. Und mein Schwager hat ja angefangen, Wohnmobile jetzt oder Expeditionsmobile zu bauen. Das war ein glücklicher Zufall für uns, für unser neues Projekt.
Ja.
Also wir kennen schon einige. Die Schwester meines besten Freundes hat mich witzigerweise heute angerufen. Die haben auch eine Firma gegründet. Es ist ja ein Riesenboom, muss man sagen.
Ja.
Und früher habe ich immer gedacht, wenn ich so ein Wohnmobil habe, ein Expeditionsmobil, dann bin ich der Einzige in ganz Duisburg. Es stehen überall welche versteckt. Ja, man sieht die selten auf der Straße, aber es gibt jede Menge und es werden immer mehr.
Ja.
Und man erkennt das ja auch an den Wartezeiten, wenn man sowas bestellt.
Ja, ich habe es noch nicht versucht.
Ja, also ich habe es versucht. Ich habe es am Anfang versucht. Ist 2-mal schief gegangen, einmal wegen den Wartezeiten, weil ich hatte gesagt, 1,5 Jahre, bis der überhaupt anfängt zu bauen und wer weiß. Und beim zweiten Mal hat uns einer sitzen gelassen, der irgendwo dann andere Projekte hatte. Und daraus ist ja jetzt dann das neue Projekt entstanden.
Okay, ja, kommen wir mal dazu.
Ja.
Also ihr habt den Iveco verkauft und das da sind Tränen geflossen, kann man dem Film entnehmen?
Ja, bei meiner Frau, die ist auch nicht runtergegangen, als der wegfuhr.
Aha.
Das Witzige ist, dass der jetzige Besitzer des Iveco den Film gesehen hat bei Netflix und mich angeschrieben hat vor ein paar Tagen Und eventuell kommt er auch zur Premiere jetzt ins Kino, weil wir jetzt nochmal eine richtige Premiere machen wollen, after Corona. Wir konnten ja nichts machen während Corona. Mhm. Aber sie war sehr traurig. Mhm. Also meine Frau ist sowieso sehr emotional bei solchen Sachen. Ja. Also sie guckt nicht gerne zu, wenn Autos von uns weggehen, die sie lieb hat. Das ist bei Wohnmobilen immer so.
Ja.
Und bei dem neuen Projekt jetzt hat sie sich auch richtig zum Handwerker entwickelt.
Aber warum habt ihr ihn verkauft? Also er hat ja gut funktioniert. Ich gehe mal davon aus, er hätte auch noch weiter funktioniert.
Genau, er hätte weiter funktioniert, aber da wir wussten, dass sie schwanger ist, mhm, und der Platz hat einfach nur 4 Schlafplätze, davon mussten 2 immer umgebaut werden, mhm, und die waren sehr eng. Das war eigentlich für mich gerade mal so ausreichend und dem Felix haben wir gesagt, mit 5 Leuten ist es unmöglich, in dem Fahrzeug zu fahren. Ja, klar, es gibt auch Leute, die mit 5 Leuten im VW-Bus fahren. Also
genau, gehen tut ja immer alles, aber was man halt möchte.
Aber man ist ja immer, genau, was möchte ich nicht, und wir möchten es nicht. Und deswegen haben wir uns dann, wir hatten zu dem Zeitpunkt ja noch das weiße Wohnmobil und haben das erstmal weitergefahren, das dann verkauft und dann haben wir uns entschieden, den LKW zu holen.
Okay. Dann erzähl mal, was ist das für ein Fahrzeug?
Ja, das ist, das war auch, den habe ich blind gekauft. Das ist mir zum zweiten Mal jetzt. Das weiße Wohnmobil hatten wir auch blind in München gekauft, ohne es zu sehen.
Also du hast angerufen und
ich
gesagt.
Ich habe angerufen und gesagt, das will ich haben. Und dann meinte er, ja, ich bringe ihn das. Und dann habe ich gedacht, wenn er mir das bringt, dann wird es schon in Ordnung sein, weil sonst würde er sich das nicht trauen, wenn es ein Schrotthaufen ist.
Aha.
Und bei dem
Und hast du das Geld überwiesen, der ist gekommen, oder
genau,
wie?
Und hat hier das Restgeld gekriegt, hat auch super funktioniert. Bis jetzt hat das, egal, wir haben das schon öfters gemacht, immer funktioniert. Weil ich finde, man erkennt es am Telefon. Kann natürlich sein, dass ich mir irgendwann mal irre.
Ja.
Aber bis jetzt hat es geklappt.
Ja.
Bei dem THW-Fahrzeug, was wir uns dann ausgesucht hatten, das stand in Berlin.
Aha.
Wir sind, als das inseriert wurde, gerade nach China geflogen. Ich konnte da nicht hin. Also habe ich gesagt, ich reservieren Sie mir, ich zahle es an. Und das wäre ja weg gewesen, die Anzahlung, wenn ich es dann nicht genommen hätte.
Ja.
Und dann bin ich nach Berlin gefahren und Entscheidung war richtig.
Aha.
Wir haben das Fahrzeug extra aus bestimmten Gründen gewählt. Erstens, es ist ein M-Fahrerhaus. Das heißt, das Fahrerhaus ist etwas länger als ein normales Fahrerhaus. Das hat hinten so eine Schlafbank, eine kleine.
Ja.
Nicht wie die Feuerwehrautos, die 9 Sitzplätze haben, sondern eben eine kleine Bank, wo der Fahrer sich ausruhen konnte.
Ja.
Wir haben jetzt da hinten 2 Quersitze. Das geht bei alten Fahrzeugen, kriegt man die noch zugelassen, wie beim Defender, vergleichbar hinten. Und alle 5 sitzen jetzt vorne, ganz kompakt.
Ah ja, sehr
gut. Die Kinder lieben das, diese Sitzposition.
Ja. Ja.
Also selbst ich kann da sitzen in dem Quersitz, habe ich ausprobiert, da würde ich es auch 2-3 Stunden ohne Probleme aushalten.
Die Kinder können also größer werden noch.
Die können größer werden, die wachsen ja sowieso heutzutage in einer irren Geschwindigkeit.
Ja, ich habe auch manchmal den Eindruck, das ist eher mein Alter, aber sag noch mal kurz, was ist das für eine Basis? Also das alte war Iveco, jetzt ist
Mercedes. Wir haben uns natürlich auch aufgrund der Südamerika-Erfahrung für Mercedes entschieden, hätten uns auch für Iveco entschieden. Wir haben aber keinen Iveco gefunden, weil Iveco war auch sehr gut vertreten in Südamerika.
Mhm.
Aber wir haben gesagt, Mercedes ist wirklich weltweit, überall.
Mhm.
Und ein 1222, der ist von 85. Mhm. Das ist eben eine ganz einfache Technik.
Ja.
Die Motoren werden heute noch in überholter Form in Busse in Südamerika, Afrika eingebaut und sind dann noch im Betrieb.
Ja.
Das heißt, man kriegt so ein Fahrzeug immer repariert. Und der hat einen langen Radstand. Das war für uns auch wichtig, weil mit einer kurzen Kabine wären wir nicht ausgekommen mit unserem Konzept, was wir vorhatten. Weil wir wollten 5 feste Schlafplätze ohne zu bauen.
Ja.
Und das ist in einer 4,80 Meter Kabine nicht möglich.
Ja.
Ja. Oder nur unter extremen Einschränkungen.
Also jetzt habt ihr ja diesen LKW gekauft und der hatte ja einen Aufbau. Also da ist ja schon was
das
drauf.
Das war ein Spezialfahrzeug für Säureaufnahme und Ölunfälle.
Mhm.
Der hatte einen 5000 Liter Tank hinten, glaube ich.
Ja.
Extra verstärkte Federn. Das heißt, wenn ein LKW umkippt und das Öl ausläuft, dann wäre der angekommen und hätte das aufgesaugt.
Aber das habt ihr ja nicht gebraucht.
Nein, das haben wir zerschnitten.
Mhm.
Ja. Ist immer schade, wenn man sowas kaputt macht.
Ja.
Aber das ist ja bei allen Feuerwehrfahrzeugen so.
Ja, ja, genau. Das habt ihr also komplett runtergerissen. Ja. Ich muss mir jetzt vorstellen, am Ende war dann da ein Fahrerhaus und hinten
und
der Leiterrahmen.
Genau.
Oder?
Ja. Mhm. Ja. So bin ich von Berlin dann nach Mörs gefahren.
Okay. Und jetzt hast du gesagt, Kabine, die bestellt man einfach so bei eBay oder wie
gibt's jetzt sogar, habe ich gesehen, in China werden Kabinen für Witzpreise angeboten, muss man wirklich sagen. Aber wir waren ja so speziell mit unserem Konzept und wir hatten das Riesenglück.
Das ist GFK wahrscheinlich oder was?
Nee,
oder?
Wir haben Aluminium.
Aluminium.
Also da gibt's ja auch, gerade in dieser Community scheiden sich die Geister ja an jedem Thema, ne? Mhm. Lithiumbatterie, AGM-Batterie, normale Batterie, was baue ich für ein Wassersystem ein? Jeder, glaube ich, der das verkauft, meint, recht zu haben.
Ja.
Habe ich bis jetzt festgestellt.
Hat er bestimmt auch.
Es gibt für jedes Vorteile, ne? Also es gibt ja aus Holz, ich kann aus aus Aluminium bauen, ich kann aus GFK, wie du gerade gesagt hast, bauen, was die meisten machen. Mhm. Es gibt aber auch Konzepte mit Stahlrahmen und dann kann man jedes Material in die Mitte einbauen. Mhm. Mein Schwager, das hatte ich ja eben schon erwähnt, hatte sich selbstständig gemacht, gerade zu diesem Zeitpunkt, als wir den LKW abgeholt haben. Mhm. Und wir sind sein zweites Projekt geworden. Das heißt, wir haben die Kabine komplett bei ihm bauen lassen, aus Aluminium. Mhm. Er sitzt mit seiner Firma auch direkt in Kamp Lindfort bei uns. Das war natürlich für uns von Vorteil. Und wir haben mit ihm das komplette Konzept entwickelt für die Kabine.
Okay, da hattet ihr also jemanden, der auch so eine Planung, ich meine, ich habe das bei The Sunny Side, kennst du die, der war ja auch bei uns schon mal im Podcast.
Ja.
Die sind mit so einem Defender durch Südamerika gefahren, sind da jetzt auch, glaube ich, Willi ist, glaube ich, tot jetzt gerade. Und, also der Defender. Yeah. die bauen auch so auf Basis von einem, ich glaube, das ist so ein Mercedes-Abklatsch aus Österreich oder so, bauen die auch so eine
Steyr wahrscheinlich oder sowas,
ich glaube. Ja. Bauen die auch so eine Kabine und dann, das kann man, hat er dann auch dokumentiert da bei YouTube. Und die sind dann natürlich mit Planungen, also ausgeschnittenen Pappdingern, wo man dann mal so, wo geht
in
so.
Oder Computergrafiken. Also wir haben es mit Computergrafiken erstmal gemacht. Also wir hatten erstmal den Vorteil, mein Schwager hatte ja gerade eine Kabine gebaut für sich und hat den 1222 zufällig sich auch gekauft. das war natürlich schon mal vom Vorteil. Ja. Sein Schwiegervater baut Wohnmobile seit 30 Jahren für sich selbst und hat das fest in Amerika, Südamerika stehen gehabt. Auf MAN-Basis. Und der hat natürlich viele Erfahrungen gesammelt. Was hält nicht, was geht, was sollte man machen? Und die sind auch früher immer mit dem Defender durch Südafrika und afrikanische Länder gefahren, im Süden von Afrika. Also haben sehr viel Erfahrung mitgebracht, hatten zwar noch keine Firma, aber durch diese ganzen Erfahrungen haben wir die Kabine entwickelt. Man muss natürlich sagen, wenn man so eine Kabine entwickelt, das ist schlimmer als ein Haus zu bauen. Ich habe schon mal ein altes Haus komplett entkernt und neu gebaut. Wenn ich da mich um einen Zentimeter vertan habe, war das nicht schlimm. Dann habe ich ein bisschen Gips, ein bisschen Zement, Beton, keine Ahnung, habe das Fenster größer, kleiner gemacht. Das geht beim Wohnmobil nicht. Wenn ich das Fenster falsch einsetze in der Kabine, dann habe ich auf einmal eine Küche, die vielleicht nur 80 Zentimeter hoch ist und ich krieg einen Buckel, wenn ich koche. Das heißt, es muss alles passen, weil ich kann es nicht mehr ändern. Wenn das Fenster einmal sitzt.
Ja.
Gerade bei der Bauweise, die wir uns jetzt, wir haben ein Wabenskelett aus Aluminium. Und da müssen die Fenster an der richtigen Stelle sitzen. Ich kann das nicht wie bei GFK irgendwo reinschneiden. Das ist der Riesenvorteil bei GFK. Das heißt, wir haben auf Millimeter geplant. Wir haben ungelogen ein halbes Jahr gemalt, geplant, gerechnet. Und wir sind jetzt 2,5 Jahre an dem Projekt dran. Wir feiern im November 3-Jähriges. Also wenn mir das einer vorher gesagt hätte, hätte ich das nie geglaubt.
Ja.
Weil ich gedacht habe, komm, das schaffen wir in einem Jahr.
Ja.
Aber es ist natürlich so, wir haben alle Jobs. Ja. Corona kam, Lieferprobleme, Preisexplosionen, das kam alles zusammen. Und man hat natürlich, wir haben jetzt alle unsere Erfahrungen reingebracht, die wir in den letzten Reisen gemacht haben, durch Australien, Südamerika. Und dann will man das haben, ach, das hätte ich noch gerne und das möchte ich anders haben. Ja, und so ist das neue Konzept entstanden.
Ja, und was ist jetzt, also das Fahrzeug ist größer, ihr habt 5 Schlafplätze, damit ihr nicht umbauen müsst, das habe ich verstanden. Was ist noch anders als
die im Kabine EWG? Alleine ist 6 Meter, so groß wie unser altes Fahrzeug.
Ja.
Ja, wir haben in das Wohnmobil im Prinzip alle Erfahrungen eingesetzt, die wir in den Reisen, in den letzten Reisen gemacht haben. Besonderes Highlight ist für uns eben die Rundsitzgruppe, die ist sehr wichtig. Wir möchten gerne mit 5 Leuten gemütlich sitzen und in alle Richtungen rausgucken können. Das konnten wir nicht bei den anderen Wohnmobilen, die wir hatten. Das hat uns immer gestört. Und das haben wir jetzt gemacht. Dann haben wir über der Rundsitzgruppe ein Hubbett, was mit Hydraulikstützen runterfährt. Das heißt, wenn man schlafen geht, die Kinder gehen ja sowieso zuerst schlafen. Wenn in der Regel. dann können wir das Bett runterfahren. Wir können, die Kinder haben jeder ein eigenes Bett geschachtelt gebaut. Das heißt, 2 übereinander, 1 geht quer rein in diese Schachtel. Also nicht 3 übereinander, wie im Wohnwagen zum Beispiel. Und wir können den Kinderbereich mit einer Tür vom Badezimmer komplett abtrennen von uns, dass die ihre Ruhe haben und wir unsere Ruhe haben. Deswegen haben wir auch zum Beispiel 2 Heizungen eingebaut. Das heißt, aus der Erfahrung, wenn man ein Heizsystem hat, dann ersticken die Kinder hinten im Winter, weil da natürlich die Heizung bollert, weil man es an der Rundsitzgruppe warm haben möchte. Mhm. Wir haben eine Klimaanlage eingebaut, sowohl im Fahrerhaus als auch im Koffer, um in wärmeren Regionen natürlich besser auszukommen. Wir haben eine Trockentoilette jetzt. Das war für uns auch ganz wichtig. Die haben wir auch schon getestet. Wir haben so eine Probefahrt in Polen gemacht mit dem Fahrzeug, haben die Toilette einfach mal hinten reingestellt, in den Stauraum. Und wir müssen sagen, wir sind total begeistert. Also wir hatten bis jetzt immer nur Kassettentoiletten. Ja. Und die sind mittlerweile, also muss man die jeden Tag leeren, ja, durch 5 Personen. Ja. Und die Trockentoilette hat 2 Wochen gehalten.
Mhm, krass, ja. Schön. Ja. Und das ist ja jetzt dann gut, also Strom wäre jetzt noch ein Thema und Wasser, ja, wahrscheinlich größere Tanks als in dem, genau, Iveco. Ja. Und
wir haben 400 Liter Frischwasser, mhm, im Iveco hatten wir, ich glaube, 200. Mhm. Wir haben 600 Liter Diesel, wir haben an Strom alles, was es gibt, also 24, 12 Volt. Mhm. Wir haben Lithiumbatterien mit 230 Volt, wir kochen aber mit Gas, mhm, weil uns das Spaß macht mit Gas.
Ja.
Und wir haben auch den Backofen, den können wir mit Strom betreiben. Wir haben einen Generator mit 4000 Watt, einen Schiffsgenerator, also sehr stark, mit dem könnte ich schweißen theoretisch. Das alles ineinander, das geht alles ineinander und das ist hochkomplex, finde ich. Mhm. Also wenn ich jedes Mal, wenn ich da drauf gucke, plus die Solarpanel,
ja,
das ist also, unser Einfamilienhaus hat nicht so eine komplexe Schaltung. Ja, weil wir keinen Generator haben, keine Solarpanel.
Ja.
Und da haben wir sehr lange dran getüftelt.
Aha.
Und dann natürlich auch alles vernünftig verlegen. Das heißt, die 12-Leitung von den 230-Volt-Leitungen trennen, dass man auch alles wiederfindet. Hm. Überall Sicherung natürlich drin.
Hm.
Notschalter, hm, wenn mal was ist. Hm. Ja, das, hm, ist auch, da war das eine Planung von 3 Monaten für die Elektrik.
Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, bei dem neuen Fahrzeug ist auch das Thema Sicherheit nochmal eingeflossen. Ja.
Wir haben sehr hochwertige Fenster gekauft. Fenster mit einer Makrolonverglasung. Das heißt, die kann man nicht einschlagen. Mhm. Die würden sich nur mit einer, mit einer Flex öffnen lassen, mit einer Diamantflex. Mhm. Kann man so aufsägen.
Mhm. Ja, aber gut, haben die wenigsten dabei.
In der Regel nicht, genau. Also es ist keine Chance, da reinzukommen. Ja. Kein Ansatz, wo man einen Hebel ansetzen könnte an den Fenstern. Mhm. Die Tür hat auch ein 4-fach Sicherheitsschloss mit 4 Riegeln. Also auch nicht zu öffnen. Kann man nur raussprengen, theoretisch.
Mhm.
Gleiche natürlich vorne im Fahrerhaus. Wieder die Heki-Schlösser, mhm, Sicherheitsschlösser zwischen der Verbindung Fahrerhaus. Das ist übrigens sehr wichtig für uns.
Mhm.
Also wenn ich Kinder habe, würde ich mir nie ein Konzept bauen, dass ich keine Verbindung zur Kabine habe. Weil sonst wird die Fahrt alle 5 Minuten unterbrochen. Ich habe Hunger, ich möchte was essen, ich muss mal Pipi. mir ist langweilig. Das würde dann zu einer Fahrt führen, die einfach nochmal 3-mal so lange dauert wie sonst. Weil ich müsste ja jedes Mal anhalten, die Leiter rausziehen, weil das Fahrzeug ist extrem hoch, ich kann nicht einfach so einsteigen. Und deswegen sagen wir mit Kindern nur mit Durchstieg. Weil da auch da scheiden sich natürlich die Geister.
Weil es einfach ein Angriffspunkt ist, ne?
Natürlich, naja, aber ich sag einfach, ich find's auch praktisch, wenn ich jetzt im Matsch irgendwo anhalte und ich brauche gar nicht rausgehen.
Ja.
Was wir noch als Highlight haben, das habe ich bei meinem allerersten Termin, als ich mir ein Expeditionsmobil Firma angeguckt habe, habe ich gesehen, hatte der Besitzer ein Zelt auf dem Fahrerhaus für die Kinder. Der hatte auch 3 Kinder oder hat 3 Kinder.
Mhm.
Und das fand ich so genial, das ist bei mir nicht mehr aus dem Kopf rausgegangen und das haben wir jetzt auch verwirklicht. Wir haben uns so ein Overlander-Zelt geholt, was auf dem Defender oder auf dem Toyota ist. Und das ist für 3 Personen und die können jetzt auf dem Fahrerhaus oben schlafen. Und das Zelt ist so stabil, dass man aber auch sich 2 Stühle draufstellen kann und das als Beobachtungsplattform nutzen kann.
Ah, sehr
auf 4 Meter
cool.
Höhe ist natürlich, wenn man jetzt in Afrika unterwegs ist oder ist das genial.
Ja, absolut. Cool.
Ja.
Und ihr habt jetzt aber, das ist jetzt kein Alkoven mehr, das heißt, über dem Fahrerhaus ist ja jetzt das Zelt,
genau,
und kein Alkoven mehr.
Nein,
genau. Das es gibt ist halt die Kabine.
Bei den Konzepten ja auch nicht möglich,
ja,
weil das Fahrerhaus zu hoch ist, und die Kabine bewegt sich ja auf einem, entweder auf einem Federrahmen oder einem 2-3-Punkt gelagerten Rahmen. Das heißt, das verwindet sich ja zwischen Fahrerhaus und Kabine. Mhm. Würde ich jetzt einen Alkoven haben, müsste ich den Alkoven mit einem riesen Abstand zum Fahrerhaus bauen und dann würde ich locker über 4 Meter gehen.
Ja.
Oder hätte einen Alkoven, der wäre nur eine Höhle.
Ja,
für Schlangen.
Stimmt, das macht Sinn.
Ja.
Aber das Fahrzeug ist natürlich jetzt deutlich länger, ne? Also 6 Meter war das alte Fahrzeug, genau, jetzt habt ihr eine 6 Meter Kabine. Das ist also deiner Erfahrung nach aber kein Problem, weil länger ist ja nicht unbedingt immer nur besser.
Nein. Also ich hätte natürlich gerne ein kompakteres Fahrzeug. Ja. Ganz klar. Ich fand, der Iveco war traumhaft zu fahren. Wir sind in kleinen Städten rumgefahren, überall. Das können wir jetzt nicht mehr. Mhm. Man muss besser aufpassen, wo man lang fährt.
Mhm. Oder mehr Schwung.
Aber das ist ja immer mit so Konzepten. Ne? Wenn ich jetzt fahre mit einem Jeep, mit einem Zelt, dann komme ich überall hin, habe aber nur ein Zelt und keine Toilette.
Naja, genau.
Dann fehlt mir dies und das. Also ich glaube, dass jedes Konzept seine Vor- und Nachteile hat. Und wir haben ja auch ganz klein angefangen. Also wir hatten ja auch ein Pickup als erstes mit einer Aufsetzkabine. Das war unser erstes Fahrzeug. Und da mussten wir ja auch mal raus aus dem Fahrzeug, hinten wieder rein. Innen drin war sehr kompakt, war ja nicht viel Platz. Die Dusche war so klein, dass ich mich kaum umdrehen konnte. Und jetzt haben wir eben viel Platz. Dafür sind wir nicht ganz so wendig. Aber dafür sind wir komplett autark. Und auch die nochmal auf die Erfahrung zu kommen, wir brauchen zu 98% brauchen wir das kleine, extrem geländegängige Fahrzeug nicht. Und wir fahren auch nicht durch die Sahara über Dünen mit dem Fahrzeug. Dafür ist es gar nicht gebaut. Also wenn ich die Sahara durchqueren wollte, würde ich mir nicht so ein Fahrzeug kaufen. Dann hätte ich mir einen kurzen Radstand geholt, der höher liegt. Ich würde das mal als Langstrecken-Expeditionsmobil bezeichnen. Und wenn ich jetzt sagen würde, boah, wir müssen jetzt durch Afrika fahren, würde ich mir ein Unimog kaufen oder was ähnliches. Also für zwei Personen jetzt.
Kinder zu Hause lassen, genau. Gute Idee.
Oder wenn die Kinder aus dem Haus sind später waren. Ja, also ich finde Unimog auch super, natürlich.
Ja, klar. Ne?
Aber jetzt ist
die Preise sind ja auch super. Ne? Ich habe letztens jetzt in der Promobil gesehen, was sie da so aufrufen für solche Fahrzeuge auf Unimog-Basis. Da habe ich nur mit den Ohren geschlagen. Also die modernen Unimog, die du ja sowieso nicht kaufen würdest.
Da kostet ja die Basis schon 300.000 Euro mit nix.
Ja, genau.
Ne? Und da kommt man natürlich auf Preise, wo man denkt, wie kann das sein? Ne? Das ist ja, da ist man ja bei Immobilienpreise eines Einfamilienhauses.
Da seid ihr nicht gelandet jetzt mit eurem Mobil.
Natürlich nicht.
Okay.
Hätte
ja sein können.
Haben uns ein wenig verkalkuliert, aber relativ knapp, muss ich sagen. Aber das liegt eigentlich nicht an unserer Kalkulation, sondern dass jetzt Aluminium auf einmal dreimal so teuer geworden ist, Holz doppelt so teuer, der Kühlschrank war gar nicht lieferbar, den wir haben wollten, so eine Trockentoilette, da schlackert man auch mit den Ohren, was die kostet, weil es ja nur ein Stück Plastik eigentlich ist, auf Deutsch gesagt. Und wir nicht natürlich jeden Preis recherchiert haben. Aber ich finde, wir haben es so, also für uns gesehen gut. Wir sind also wirklich in unserem Rahmen geblieben. Und es ist ja auch was Wertbeständiges, was man baut. Also ich baue jetzt ja nicht einen 7er BMW, der in der Sekunde, wo ich vom BMW Händler rausfahre, 40.000 Euro weniger wert ist. Ne? Das ist wie beim Gebrauchtwagen.
Ja.
Das haben wir ja nicht.
Ja.
Das ist wie ein Oldtimer im Prinzip. Der steigt eigentlich eher im Wert. Wenn man ihn pflegt.
Ja. Okay, jetzt hast du gesagt, Langstrecken-Expeditionsmobil, das heißt, du hast schon auch was im Kopf, du hast gesagt, nicht in die Sahara, das habe ich jetzt deiner Schilderung entnommen, das ist nicht der Plan. Was sind die Pläne, die ihr so angedacht habt, oder gibt es sehr, sehr konkrete Pläne?
Wir hatten mal den Plan, vor dem Ukraine-Krieg, über die Ukraine, Georgien, Türkei, Iran und dann übersetzen nach Dubai, Oman, da waren wir schon zweimal im Oman, hat uns sehr gut gefallen. Und dann über Saudi-Arabien nach Jordanien. Das war so der Plan. Wie jetzt, das Ganze hängt natürlich von den politischen Lagen ab. Ukraine fällt sowieso flach. Aber man muss natürlich jetzt abwarten, auch wie sich Georgien entwickelt, Türkei und so weiter. Wir haben jetzt, mein Schwager hatte gerade ein Wohnmobil für eine 7-köpfige Familie gebaut, die jetzt im Iran sind. Die sind gerade losgefahren. Und die sind bis dahin, hat alles gut geklappt. Aber die haben sich natürlich von den Ländern, die wir eigentlich besuchen wollten, teilweise ferngehalten. Ich würde auch gerne Richtung Mongolei fahren. Aber das hängt von so vielen Faktoren momentan ab. Und überall sind Unruhen, dass es immer schwieriger wird, diese Länder zu durchfahren. Nach Russland kommt man gar nicht mehr rein. Würde mich aber auch interessieren als Land. Unabhängig jetzt von der politischen Lage. Und das finde ich eben schade. Und deswegen können wir jetzt noch gar nicht so richtig sagen. Wir werden erstmal eine Testfahrt machen, eine längere, in Europa. Vielleicht so im Winter Spanien oder so. Und einfach mal alles gucken, ob alles funktioniert. Weil wir ungern jetzt losfahren würden. Ja, wir wissen zwar, was wir gebaut haben, aber wir wissen ja noch nicht, wie es funktioniert. Wir haben auf unserer ersten Testfahrt in Polen, wo wir so 50% fertig waren, ja auch schon einige Fehler gefunden, die wir jetzt dann ausgeglichen haben. Ja, und dann, das wäre so unsere Reise. Ist natürlich auch alles von den Kindern abhängig. Nehme ich die Kinder aus der Schule? Kommen die damit klar? Durch Homeschooling haben wir festgestellt, dass es geht. Ja, es ist nervig, aber es geht. Und es hängt natürlich auch davon ab, wie die Kinder mitmachen und wie die Eltern damit umgehen.
Ja, okay, spannend. Ja. Also das ist auf jeden Fall Richtung Osten sozusagen. Erstmal so der Blick, wo genau, ob weiter nördlich, weiter südlich, das entscheidet
sich. Ich würde auch jedes Mal wieder nach Südamerika fahren. Also ich muss wirklich sagen, das Land hatte ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm. So, ich war zwar mal dreimal in Brasilien gewesen, einmal in Peru. Aber nie in den anderen Ländern. Und wenn mir jemand gesagt hat, wir fahren jetzt in Urlaub nach Argentinien, ich sage, Argentinien, was soll ich denn da? Ne? Aber mit dem Wohnmobil ist natürlich was ganz anderes.
Ja.
Und diese Weite und diese Ruhe und diese Einsamkeit hat mich schon begeistert, muss ich sagen. Und ich würde gerne mit diesem Mobil, was wir jetzt bauen, auch nochmal Südamerika machen.
Ja,
auf jeden Fall. Oder Alaska, Kanada, USA. Auch in den USA gibt's genug einsame Ecken.
Ja.
Oder Mexiko. Kann ich mir auch gut vorstellen.
Ne? Ja. Das
sind auch tolle Ecken.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr vielfältig, ne, was man damit machen kann, weil das Fahrzeug natürlich auch sehr viel ermöglicht. Ne?
Genau. Ja.
Wenn ich nochmal auf die Reise komme, wenn du dir jetzt vorstellst, ich würde sagen, okay, ich will mit meiner Familie, aber unserem Wohnmobil, also jetzt einen normalen Ducato, so eine Reise machen, da muss man Abstriche machen, hast du schon gesagt. Aber möglich ist es, hast du schon auch schon gesagt.
Ja.
Das würdest du sagen, du hast auch Leute getroffen, glaube ich, die so gemacht haben. Ne?
Wenn man auf die Caravan geht, da gab es, ich weiß nicht, ob es den noch letztes Jahr gab, immer diesen Traumsalon oder so ähnlich, Traumreisen. Und da gibt es von Seabridge und noch einer anderen Agentur Reisen organisiert. Und die können auch mit normalen Wohnmobilen durchgeführt werden. Und die bieten zum Beispiel eine einjährige Reise an, der Panamericana. Auch mit einem ganz normalen Wohnmobil. Die ist so ausgelegt, die fahren also nicht im Konvoi, sondern die kriegen jedes Mal eine Tagestour. Wir fahren von Valparaiso nach Santiago de Chile als Beispiel. Hier ist dein Routenplan. Wir treffen uns da und da auf dem Platz. Und da campen wir alle zusammen. Und die waren zufällig da, als wir auch da waren in Südamerika und sind an uns vorbeigefahren. Und da waren ganz normale Wohnmobile dabei. Die können natürlich nicht die Strecken fahren, die wir als mörderisch bezeichnen. Ja, Wellblechpiste, 300 Kilometer, das würde das nicht aushalten.
Ja.
Aber die können trotzdem eine schöne Tour machen.
Ja.
Also ich würde sagen, definitiv ja, kann man Haken hintermachen, geht mit Abstrichen.
Ja. Kleine, wo du sagst, dass die diese Strecke gefahren sind. Ich war auch mal in Alaska und da war tatsächlich auch so ein Wohnmobilclub, ist schon ewig her, da. Und die hatten dann auch so ein Briefing für den nächsten Tag. Und der Witz ist, es gibt nur den Alaska Highway. Das heißt, du kannst ihn Richtung Norden oder Richtung Süden fahren. Und da gibt's also dafür ein Briefing zu machen, fand ich damals sehr, sehr witzig irgendwie, weil die das auch sehr ernst genommen haben. Dann aus ihren riesen amerikanischen Wohnmobilen dann alle da zum Briefing gegangen und so.
Ja. Die sind natürlich, die amerikanischen Wohnmobile sind gar nicht so schlecht geeignet, also für schlechte Strecken, weil sie wesentlich stabiler sind als die Ducato-Basis.
Ja.
Weil die ja meistens auf irgendwelchen Ford- oder GMC-Basis gebaut werden. Und das sind ja meistens LKW. Also die Grundbasis ist ein LKW.
Ja.
Und die haben Zwillingsreifen, was ja auch natürlich oft ein Vorteil ist im Gelände. Also bei schlechter Strecke.
Ja.
Nicht im richtigen Gelände, ist natürlich ein Nachteil. Und deswegen können die solche Strecken ganz gut fahren, wenn sie nicht zu großen Überhang hinten haben.
Ja, das waren diese, weißt du, mit Slide-Outs und hinten noch ein Auto dran.
Ja, die haben wir auch gesehen, natürlich. Die fahren auch, wie gesagt, auch in Südamerika rum, aber dann eben nicht die ganz extremen Strecken.
Ja, okay. Ja, jetzt nochmal die Leute, die jetzt denken, boah, das ist eine coole Sache, den Film würde ich mir gerne mal angucken.
Ja.
Wie können die euch finden?
Also wir haben natürlich eine Homepage. Das ist 4x4 Rädern. Also wenn man das googelt, 4x4 Rädern, Film, kommt man auf unsere Homepage. Da gibt's einmal die Möglichkeit des Streams. Dann gibt's die Möglichkeit, eine DVD zu bestellen, also eine Blu-ray, nicht DVD, ganz wichtig, weil nicht jeder einen Blu-ray-Player hat. Wir haben uns übrigens für die Blu-ray entschieden wegen der Qualität, weil wenn wir das auf DVD gemacht hätten, wären die Drohnenaufnahmen komplett verpixelt gewesen. Das wäre schade gewesen. Und seit 4 Tagen oder jetzt je nachdem, wann der Blog jetzt oder der Podcast zu hören ist, seit dem 14. Mai auf Netflix.
Okay. Das heißt, das ist, und man kann euch auch kontaktieren über Instagram, ne? Ja. Ihr seid auf Instagram aktiv, genau. Facebook auch.
Genau, Facebook, Instagram mit 4 auf 4 Rädern. Der Film kommt jetzt auch nochmal bei uns im Kino, am 30. Juli kommt er nochmal. Und da kann man den nochmal Open Air sehen auf der großen Leinwand.
Ah, cool.
Da werden wir auch wahrscheinlich, je nachdem, wie unsere Urlaubspläne sind oder die meiner Familie, werden wir alle anwesend sein, plus noch ein paar andere Wohnmobilinhaber.
Okay, cool. Das heißt, da kann man dann nochmal in Krefeld, in der Rennbahn ist das, ne?
Auf der Rennbahn,
genau. Auf der Rennbahn, ne? Ja. Genau, Open-Air-Kino machen und euren Film nochmal.
Richtig, ja.
Wenn man nicht streamen will und keine Blu-ray haben will, dann
also ich bin ja auch so ein Freund, so ein James Bond zum Beispiel, den würde ich mir ja auch irgendwann mal im Stream angucken, aber den muss ich auf der großen Leinwand sehen.
Ja.
Also da bin ich echter Kinogänger noch.
Ja. Okay, herzlichen Dank, dass du uns das alles geschildert hast.
Hat mich auch
sehr
gefreut.
Und wir wünschen euch eine ganz tolle weiteren Ausbau. Ist der jetzt fertig schon, der Ausbau? Oder wird man nie
fertig?
Also
meine Frau war jetzt gerade da, hat mir gerade Bilder geschickt. Mhm. Wir sind jetzt so bei 80%.
Okay. Ja, dann für die letzten 20% auf jeden Fall viel Glück, um dass die Holzpreise wieder nach unten sinken und das Budget dann reicht und dann tolle Reisen dann.
Ja, ich danke dir. Vielen Dank.
Danke dir.
Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.